In unserer Sendereihe Audi Max, das Kontrafunkkolleg, hören Sie heute den Essay Thomas Hobbes, der Leviathan und die politische Philosophie der Neuzeit. Autor ist Michael Esfeld, Professor für Philosophie mit Schwerpunkt Wissenschaftsphilosophie an der Universität Lausanne. In seiner Vorlesung behandelt er ein von Hobbes aufgezeigtes Dilemma, dessen zwei Seiten oft mit den zwei Hörnern eines wilden Stiers verglichen werden. Entweder herrscht in der Gesellschaft der Naturzustand mit unkontrollierter Gewaltanwendung, oder es wird mit dem sogenannten Gesellschaftsvertrag eine Staatsgewalt mit uneingeschränkter Befugnis zur Setzung und Durchsetzung von Recht errichtet. Dann allerdings bleibt die Freiheit auf der Strecke. Der Vortrag zeigt dagegen Wege auf, wie sowohl der gesellschaftliche Frieden als auch die Freiheit der Bürger gesichert werden können.
Thomas Hobbes, geboren 1588, gestorben 1679, stellt mit seinem Hauptwerk Leviathan von 1651 die Weichen für die politische Philosophie der Neuzeit. Insbesondere geht der Liberalismus auf ihn zurück. Denn Hobbes leitet den Staat von den Bürgern aus ab. Hobbes ist die Grundlage, um die heutige Situation zu verstehen und einen Ausweg aus ihr zu finden. Das werde ich in diesem Vortrag darlegen. Diese Vorlesung schließt an meinen letzten Audimax-Vortrag zur Illusion des Republikanismus vom 16. November 2025 an, ist aber aus sich selbst heraus verständlich. Hobbes konzipiert einen Staatsvertrag, den die Menschen in einem Gebiet untereinander schließen und durch den sie politische Herrschaft einsetzen. Sie errichten einen Staat, dessen Organe das Gewaltmonopol ausüben, nämlich das Monopol der Gesetzgebung, Legislative, der Gesetzesdurchsetzung, Exekutive und der Rechtsprechung, Judikative. Wie Max Weber zu Beginn des 20. Jahrhunderts herausstellt, ist der Staat durch das Gewaltmonopol definiert. Allein seine Organe haben die Berechtigung dafür, Zwang einzusetzen. Der Staatsvertrag ist eine Fiktion. Außer in den seltenen Fällen einer expliziten Staatsgründung durch alle Menschen auf einem Territorium haben die Menschen, die Angehörige eines Staates sind, nie einen solchen Vertrag geschlossen. Der Staatsvertrag ist ein Rationalitätsargument zur Legitimation von Herrschaft. Wenn es keine Staaten gäbe, dann wäre es ein Gebot der Vernunft, durch einen solchen Vertrag explizit Staaten zu gründen. Hobbes ist sich darüber im Klaren, dass die allermeisten Staaten aus Gewaltanwendung hervorgegangen sind. Trotz dieser gewaltsamen Entstehung sollen Staaten gelten. Unabhängig von der Weise, wie Staaten entstanden sind, ist es vernünftig, in politische Herrschaft einzuwilligen. Die Sprengkraft von Hobbes' Argument und damit die Sprengkraft des politischen Liberalismus besteht nicht in der Vernunftbegründung politischer Herrschaft. Sie besteht darin, herauszustellen, dass politische Herrschaft überhaupt einer Begründung bedarf. Menschen sind mit Vernunft ausgestattete Lebewesen. Sie sind durch das Trio von Freiheit, Vernunft und Normativität gekennzeichnet, wie ich in meiner Audimax-Vorlesung über Selbstbestimmung vom 7. September 2025 ausgeführt habe. Aber sie sind damit nicht automatisch politische, staatenbildende Lebewesen. Der Schritt von Vernunftausstattung zu politischer Herrschaft bedarf einer Begründung. Hobbes' Begründung politischer Herrschaft besteht darin, dass er ein Dilemma aufzeigt und dann dafür argumentiert, das zweite Horn dieses Dilemmas als die vernünftige Entscheidung zu akzeptieren. Gegeben sind die Menschen als rationale Lebewesen. Rationalität schließt gemäß Hobbes ein, dass der Mensch dasjenige Lebewesen ist, das auch bereits der zukünftige Hunger hungrig macht. Das heißt, die Menschen streben danach, sich in der Gegenwart bereits die Mittel zur Sicherung ihrer zukünftigen Bedürfnisse anzueignen. Gegeben, dass die Mittel zur Bedürfnisbefriedigung und deren künftiger Sicherung knapp sind, folgt bereits hieraus, dass es zu Konflikten unter Menschen auf einem Gebiet um die Aneignung dieser Mittel kommen wird. Wenn es keine Staatsgewalt gibt, deren Organe das Gewaltmonopol auf dem betreffenden Gebiet ausüben, werden diese Konflikte zu unkontrollierter und unkontrollierbarer Gewaltanwendung führen. Hobbes spricht in dieser Hinsicht vom Naturzustand. Damit ist nicht phylogenetisch ein Zustand gemeint, in dem sich die Menschen in der Geschichte tatsächlich befunden haben. Es ist geltungstheoretisch ein rechtsloser Zustand gemeint in dem Sinne, dass eine Gewalt fehlt, die Recht durchsetzt. Genauer gesagt, das Monopol der Rechtsdurchsetzung auf einem Gebiet ausübt. Hobbes charakterisiert den rechtslosen Zustand als Krieg aller gegen alle. Das bedeutet nicht, dass jeder Krieg gegen jeden führt. Gemeint ist, dass es jederzeit zu unkontrollierter Gewaltanwendung zwischen beliebigen Personen kommen kann. Also, es führt nicht jeder Krieg gegen jeden, aber für jede Person ist es jederzeit möglich, dass sie in Bezug auf eine beliebige andere Person oder Gruppe von Personen in eine Situation unkontrollierter Gewaltanwendung gerät, beziehungsweise, um dieses zu verhindern, von sich aus präventiv mit Gewalt gegen andere vorgeht. Der Naturzustand als rechtsloser Zustand mit unkontrollierter Gewaltanwendung ist das Einhorn von Hobbes' Dilemma. Hobbes zufolge überwinden die Menschen auf einem Gebiet den Naturzustand, indem sie untereinander, jeder mit jedem, einen Vertrag schließen, durch den sie sich wechselseitig zum Verzicht auf Gewaltanwendung verpflichten und eine Institution einrichten, die das Gewaltmonopol auf dem betreffenden Gebiet ausübt. Damit setzen die Menschen einen Souverän ein und bilden einen Staat. Indem der Souverän das Gewaltmonopol ausübt, spricht er nicht nur Recht, sondern setzt Recht auch als positives Recht fest. Hobbes erkennt das Naturrecht an. Er vertritt jedoch, dass dieses im staatenlosen Zustand schon allein wegen Streitereien darüber, was das Naturrecht in konkreten Fällen besagt, inhaltsleer ist. Deshalb beinhaltet das Gewaltmonopol des Souveräns Gesetzgebung, Legislative, Gesetzesdurchsetzung, Exekutive und Rechtsprechung, Judikative. Der Souverän kann eine einzelne Person sein, Monarchie, eine Versammlung bestimmter Personen, Aristokratie oder Oligarchie, oder die Versammlung aller Staatsbürger, Demokratie. Im Falle einer Versammlung entscheidet diese durch Mehrheitsbeschluss. Wer souverän ist, spielt für Hobbes Staatstheorie keine Rolle. Der entscheidende Punkt ist allein dieser. Der Souverän ist nicht Partei des Staatsvertrags. Die Parteien des Staatsvertrags sind ausschließlich die Menschen auf einem Gebiet, die durch diesen Vertrag einen Souverän einsetzen. Wenn der Monarch oder die Versammlung per Mehrheitsbeschluss Recht setzt und durchsetzt, handeln diese folglich als das Organ, das durch den Staatsvertrag zur Rechtsetzung und Durchsetzung bevollmächtigt wurde. Das bedeutet, die Staatsgewalt ist durch den Staatsvertrag nicht beschränkt. Was auch immer sie als Recht setzt und durchsetzt, gilt als Recht. Der Souverän kann durch den fiktiven Vertrag, der ihn einsetzt, nicht abgesetzt oder beschränkt werden. Man kann nur aus dem Staatsvertrag austreten, indem man das betreffende Gebiet verlässt oder indem man einen Bürgerkrieg beginnt. Der Leviathan, die Staatsgewalt mit unbeschränkter Befugnis der Rechtsetzung und Durchsetzung, ist das andere Horn von Hobbes' Dilemma. Es gibt allerdings eine Einschränkung. Der Souverän darf nicht über das Leben seiner Bürger zur Kriegsführung verfügen. Bürger, die zum Kriegsdienst eingezogen werden, haben das Recht, vom Schlachtfeld zu fliehen, um ihr Leben zu retten. Denn die Sicherung des Lebens, die Selbsterhaltung, ist der Legitimationsgrund des Staates. Gemäß Hobbes sind daher nur Soldaten, die freiwillig dem Militär beitreten, verpflichtet, unter Lebensgefahr Krieg zu führen. Das heißt, militärischer Zwangsdienst erfordert immer eine Ideologie, die über Hobbes' vernunftbasierte Legitimation des Staates hinausgeht. Die vernunftbasierte Legitimation kann die Legitimität des Staates nur als Instrument zur Sicherung des Lebens begründen. Der Staat ist kein Selbstzweck. Die Ideologie stellt in der Regel den Staat als Selbstzweck dar, in dem die Menschen aufgehen. Eine solche Ideologie besteht immer darin, die Tatsache, dass die Staatsgewalt in dem, was sie als Recht setzt und durchsetzt, unbeschränkt ist, durch allerlei wohlklingende Floskeln zu übertünchen. Hobbes' Argument wirft folgende Frage auf. Wenn das Problem im staatenlosen Zustand die unkontrollierte Gewaltanwendung einzelner Personen oder Gruppen von Personen untereinander ist, weil jeder das Naturrecht gemäß seinem Ermessen auslegt, wieso sollte dieses Problem dadurch gelöst sein, dass ein Souverän eingesetzt wird, der die Macht hat, seine Sicht des Rechts mit Gewalt durchzusetzen? In beiden Fällen geht es um Interpretation des Naturrechts gemäß eigenem Ermessen. Der Unterschied ist lediglich, dass eine Staatsgewalt viel mehr Macht hat, das, was sie als Recht ansieht, durchzusetzen als einzelne Personen oder Gruppen von Personen. Allein aus diesem Grund ist Hobbes der Auffassung, dass eine Staatsgewalt zu Befriedung und Sicherheit führen wird. Durch ihr Gewaltmonopol schaltet sie die unkontrollierte Gewaltanwendung einzelner Personen und Gruppen von Personen aus und schafft dadurch Sicherheit. Hobbes' Legitimation der Staatsgewalt ist ein Konsequenzargument. Das Gewaltmonopol in den Händen einer Staatsgewalt ist für die Menschen erträglicher als die Gefahr unkontrollierter Gewaltanwendung im staatenlosen Zustand. Deshalb, so Hobbes, ist die Staatsgewalt legitim. Es handelt sich hierbei um eine nachträgliche Legitimation der Staatsgewalt. Alle Formen staatlicher Herrschaft sind aus Gewaltanwendung hervorgegangen. Dennoch gilt gemäß Hobbes, wenn es die Staatsgewalt nicht gäbe, wäre es rational, sie durch einen Vertrag aller Menschen auf einem Staatsgebiet untereinander zu errichten, weil die Konsequenzen der Existenz einer Staatsgewalt vorteilhafter sind als die Konsequenzen ihrer Abwesenheit. Hobbes' politische Philosophie legt den Grundstein für den Liberalismus, weil Hobbes die Menschen so nimmt, wie sie sind. Aufgabe des Staates ist es nicht, bessere Menschen zu schaffen. Der Liberalismus lehnt Programme zur Umerziehung der Menschen ab und weist damit auch den politischen Scientismus, die soziale Ingenieurskunst, zurück. Aufgabe des Staates ist es lediglich, für Sicherheit zu sorgen, indem seine Organe unkontrollierte Gewaltanwendung verhindern. Vor diesem Hintergrund ist Hobbes' Leviathan kein Ungeheuer. Der Leviathan ist schlicht und einfach Ausdruck des Gewaltmonopols, das die Staatsorgane auf einem Territorium ausüben. Das Gewaltmonopol beinhaltet, dass die Staatsorgane gemäß ihrem Ermessen Recht setzen, Legislative, durchsetzen, Exekutive und sprechen, Judikative. Hierin sind sie unbeschränkt. Die Bürger können keine Befugnis haben, sich der Rechtsetzung, Durchsetzung und Rechtsprechung der Staatsorgane entgegenzustellen. Denn das würde bedeuten, das eigene Urteil darüber, was Recht ist, über das Urteil der Staatsorgane zu stellen und damit die Legitimationsgrundlage des Staates zu beseitigen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Hobbes ist derjenige Liberale, der keine Schönfärberei der Staatsgewalt betreibt. Der politische Liberalismus in der Nachfolge von Hobbes bis heute versucht, den Leviathan zu zähmen. An erster Stelle ist hier John Locke zu nennen. In den zwei Abhandlungen über die Regierung von 1690 formuliert Locke das Prinzip der Teilung der Staatsgewalt in eine legislative, eine exekutive und eine rechtsprechende Gewalt. Zu dieser horizontalen Gewaltenteilung kommt eine vertikale Teilung der Gewalt durch föderalen Staatsaufbau hinzu. Hieraus hat sich die Idee des republikanischen Rechtsstaats entwickelt. Insbesondere Kant arbeitet diese Idee in der Metaphysik der Sitten und der Schrift zum ewigen Frieden von 1795 aus. Der republikanische Rechtsstaat führt die Idee der Machtbegrenzung einzelner Staatsorgane durch Gewaltenteilung mit dem Prinzip der Partizipation zusammen. Die Teilhabe der Bürger an der Herrschaft erfolgt dadurch, dass das Recht in Form von Gesetzen und Beschlüssen durch eine Versammlung gesetzt wird. Ursprünglich wurde das Stimmrecht an die Übernahme von Verantwortung für die Beschlüsse dieser Versammlung geknüpft, wie Steuern zu zahlen oder bereit zu sein, sein Leben zur Verteidigung des Staates einzusetzen. Deshalb hatten ursprünglich nicht alle volljährigen Staatsangehörigen das aktive und passive Wahlrecht. Erst als sich der republikanische Rechtsstaat zu liberalen Demokratien weiterentwickelte, war das Wahlrecht nicht mehr mit der Übernahme von Verantwortung verbunden, sondern wurde bedingungslos allen Staatsangehörigen gewährt. Der Versuch, Den Leviathan zu zähmen, ist gescheitert. Spätestens nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 im Westen und allerspätestens nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus mit dem Fall der Berliner Mauer 1989 waren die bestmöglichen Bedingungen für stabile Rechtsstaaten gegeben. Der US-amerikanische Politologe Francis Fukuyama sprach in Bezug auf 1989 sogar vom Ende der Geschichte. Genau das Gegenteil ist jedoch eingetreten. Stabile Rechtsstaaten, liberale Demokratien und offene Gesellschaften waren nicht fest verankert. Sie waren nicht viel mehr als eine Fassade, die mit dem Trend zu einem neuen Totalitarismus im Corona-, Klima- und Wokismus-Regime weggebrochen ist. Wenn eine Virenwelle wie die Corona-Virenwelle im Frühjahr 2020 die Rechtsordnung mit der Garantie der Grundrechte hinwegfegen kann, dann kann jeder beliebige Anlass dieses tun. Die Gründe dafür habe ich in meinem letzten Audimax-Vortrag zur Illusion des Republikanismus vom 16. November 2025 dargelegt, kurz zusammengefasst. Wenn einmal die enorme Machtkonzentration in den Händen der Staatsgewalt mit dem Gewaltmonopol in Form des Monopols der Rechtsetzung, Rechtsdurchsetzung und Rechtsprechung besteht, dann wird diese Macht von ihren Trägern genutzt werden. Insbesondere unter dem Vorwand dessen, dass die Staatsgewalt immer weiterreichenden Schutz gewährt, entwickelt sich der Rechtsstaat zum Wohlfahrts- und Kriegsstaat, der in weite Lebensbereiche eingreift und sich auf entsprechende Ideologien oder Narrative stützt. Aus heutiger Sicht geradezu naiv erscheinen Hobbes' Aussagen zu den Bereichen, die der Leviathan nicht reguliert, nämlich die Freiheiten, Handel zu treiben und Verträge zu schließen, sowie Wohnung, Ernährung, Fortbewegung und Erziehung der Kinder gemäß eigenem Ermessen zu gestalten. Selbst Hobbes mit seinem ganzen Realismus in Bezug auf die Staatsgewalt konnte sich den ausufernden Wohlfahrtsstaat nicht vorstellen, der die Menschen von der Wiege bis zum Sterbebett einer umfassenden Zwangsbetreuung unterzieht und sie dadurch entmündigt. Hinzu kommt Folgendes. Jeder Rechtsstaat sieht die Möglichkeit seiner eigenen zeitlich begrenzten Aufhebung im Falle einer Notsituation vor, in der es den Staatsorganen explizit gestattet ist, Zwang auch über die grundlegenden Rechte der einzelnen Menschen hinweg auszuüben. Notrecht schiebt sich dann über die verfassungsmäßige Ordnung des republikanischen Rechtsstaats und schaltet diese aus. Der klassische Fall ist die Verteidigung des Staatsgebiets gegen einen äußeren Angriff. In einer solchen Situation sind Zwangsmaßnahmen staatlicher Organe, die sich über die Grundrechte hinwegsetzen, in der Verfassung erlaubt, um die Existenz der politischen Ordnung zu verteidigen, welche die Grundrechte sichert. Damit ist folgendes Dilemma gegeben. Einerseits wird anerkannt, dass im Notfall die Staatsgewalt letztlich mit unbegrenzter Befehlsbefugnis ausgestattet sein muss, um die Menschen auf ihrem Gebiet wirksam zu schützen. Andererseits liegt es in der Hand der Träger der Staatsgewalt, zu bestimmen und somit zu entscheiden, wann ein Notfall vorliegt. Das Dilemma des Rechtsstaats ist also, dass er für den Notfall seine eigene Aufhebung vorsieht und die Entscheidung darüber, wann ein Notfall vorliegt, in die Hände derjenigen legen muss, welche die Befugnis haben, in diesem Fall die Grundrechte auszusetzen. Ein äußerer Angriff kann bekanntlich auch provoziert werden, um den Ausnahmezustand des Verteidigungsfalls ausrufen zu können. Das Problem ist wiederum dieses: Wenn es einmal eine Staatsgewalt gibt, welche die Berechtigung dazu hat, im Notfall den Ausnahmezustand mit unbegrenzter Machtfülle verhängen zu können, dann tendieren die Inhaber dieser Gewalt dazu, den Anwendungsbereich für solche Notfälle zu erweitern. Es muss sich dabei dann gar nicht um militärische Kriege mit Verteidigung gegen einen äußeren Angriff auf das Staatsgebiet handeln. Es kann sich auch um metaphorische Kriege wie Krieg gegen ein Virus oder gegen den Klimawandel handeln. Solche Notfälle lassen sich leicht inszenieren, wie wir gesehen haben. Hieraus folgt: Es ist eine Illusion zu denken, dass man den Leviathan prinzipiell und nachhaltig zähmen kann. Das ist die Illusion, die sich in Fukuyamas These vom Ende der Geschichte ausdrückt. Der Leviathan kann nicht gezähmt werden mit den Menschen, wie sie sind. Die Menschen, welche die Machtfülle der Staatsgewalt innehaben, werden immer dazu tendieren, diese Macht zu gebrauchen, um umfassende Herrschaft auszuüben. Es wird immer Ideologien und Narrative geben, welche die Ausdehnung von Herrschaft zum allgemeinen Guten und zum Wohle der Menschen und ihrem Schutz unter allerlei wohlklingenden Motiven antreiben. Es wird immer Menschen geben, die solchen Ideologien und Narrativen folgen und dabei ihre Urteilskraft verlieren. Das heißt, man braucht sich gar nicht auf niederträchtige Charaktereigenschaften von Menschen zu stützen, um darzulegen, wieso es nicht gelingt, den Leviathan prinzipiell und nachhaltig zu zähmen. Das Problem ist bereits, dass Menschen sich durch allerlei Chimären vom allgemeinen Guten dazu verleiten lassen, andere Menschen nicht als Zweck an sich selbst, sondern als bloßes Mittel zu einem angeblichen allgemeinen Gut zu behandeln und dabei aufrichtig der Auffassung sind, dieses sei das Beste für die betroffenen Menschen. Die Machtfülle des Leviathan mit dem Gewaltmonopol öffnet solchen Ideologien Tür und Tor. Hingegen die Menschen nicht so zu nehmen, wie sie sind, sondern ein Programm zu verfolgen, sie umzuerziehen, würde in der Tat Hobbes' Argument aushebeln. Umerziehung der Menschen würde den Leviathan überflüssig machen. Das bekannteste Beispiel ist der Kommunismus. Gemäß der kommunistischen Lehre besteht der Staat im Endzustand der Geschichte nicht mehr. Die klassenlose Gesellschaft benötigt keinen Staat. Das ist in der Tat die marxistische Lesart von Hobbes. Sein Argument hat nur unter der Prämisse des Kapitalismus Bestand. Entfällt der Kapitalismus, entfällt auch die Notwendigkeit des Leviathan. Jeder Versuch der Umerziehung der Menschen führt jedoch in der Realität zur schlimmsten Form des Leviathan, nämlich den totalen Staat, gelenkt durch eine totalitäre Ideologie. Das zweite Horn von Hobbes' Dilemma, der Leviathan als Staatsgewalt mit unbeschränkter Befugnis der Rechtsetzung und Durchsetzung, ist keine Lösung. Das Problem, das Hobbes als sogenannten Naturzustand formuliert, ist real. Ohne eine Rechtsordnung mit Organen, die Recht durchsetzen, droht unkontrollierte Gewaltanwendung. Aber die Therapie in Form der Staatsgewalt als ausgestattet mit der Machtfülle des Gewaltmonopols ist keine Lösung. Unter bestimmten historischen Umständen, wie in Westeuropa zwischen 1945 und 1989 mit der Notwendigkeit der Abgrenzung vom real existierenden Sozialismus, können verhältnismäßig gut funktionierende Rechtsstaaten bestehen. Aber dauerhafte Stabilität wird dadurch nicht gewährleistet. Das zeigt die Entwicklung seit 1989. Es gilt eben nicht generell, dass republikanische Rechtsstaaten, liberale Demokratien und offene Gesellschaften ohne bestimmte historische Umstände, wie die Abgrenzung von offensichtlichen Unrechtsregimen, dauerhaft aus sich heraus bestehen. Generell gilt leider vielmehr, die allermeisten und allerschwersten Verbrechen gehen von den Staatsorganen aus. Das ist nicht nur so in den Unrechtsstaaten autoritärer oder totalitärer Gestalt. Auch die Organe der augenscheinlichen Rechtsstaaten begehen Verbrechen, wenn auch in weitaus geringerem Maße als autoritäre oder totalitäre Staaten. Auch Rechtsstaaten, die sich zu Wohlfahrts- und Kriegsstaaten entwickelt haben, fangen Kriege an, die keine Verteidigungskriege gegen einen äußeren Angriff sind. Man denke nur an den Zweiten Irakkrieg 2003, begonnen durch einen Angriff der Streitkräfte der USA und Großbritanniens unter offensichtlichen Lügen. Keine der dafür verantwortlichen Regierungsmitglieder und Militärs wurden für diesen Angriff und diese Lügen jemals rechtlich belangt. Auch Wohlfahrtsstaaten richten große Übel mit Todesfolgen an. Im Corona-Regime kam die Übersterblichkeit nicht durch die Virenwelle, sondern setzte in Ländern wie Deutschland und der Schweiz erst infolge der Zwangsmaßnahmen einschließlich insbesondere der Kampagne mit unzureichend geprüften Impfstoffen ein. Gunter Frank spricht in diesem Zusammenhang in seinen Büchern völlig zu Recht von einem Staatsvirus, einem Staatsverbrechen und einem Staatsverrat. Im Klimaregime haben linksextreme Terroristen am 3. Januar 2026 einen Brandanschlag auf eine Kabelbrücke verübt mit der Folge, dass der Strom im Berliner Südwesten für mehrere Tage ausfiel. Viel größer als diese direkten Schäden verursacht durch Terroristen sind jedoch die Schäden, welche die Staatsorgane durch die absichtliche Zerstörung der Energieversorgung in Form der Abschaltung und Sprengung von Kernkraftwerken anrichten, die noch viele Jahre sicher und umweltschonend Strom hätten produzieren können, wie zum Beispiel die Sprengung der Kühltürme des Kernkraftwerks Grundremmingen am 25. Oktober 2025. Die Liste solcher großen Übel, verübt durch An- und Eingriffe auch von Staaten, die vorgeben, Rechtsstaaten zu sein, ließe sich beliebig fortsetzen. Die Grundlage von Hobbes' Dilemma sind der Nominalismus und der Voluntarismus. Beide kommen in der spätmittelalterlichen Philosophie im Nachdenken über den Gegensatz zwischen Freiheit und geschlossenem Weltbild auf. Wenn Gott frei und allmächtig ist und die Welt aus nichts schöpft, dann kann ihm für seine Schöpfung keine rationale, normative Ordnung der Welt vorgegeben sein. Kraft seiner absoluten Freiheit und seiner absoluten Macht schöpft Gott die Welt, ohne dass es für dieses Tun ihm vorgegebene Gründe gibt. Das ist der Voluntarismus. Indem er in seiner Schöpfung die Dinge schafft, gibt Gott den Dingen Namen. Das ist der Nominalismus. Hobbes säkularisiert den Nominalismus und den Voluntarismus. Der Bezug auf Gott entfällt in der Darstellung dieser Position. Wir Menschen schaffen Begriffe, indem wir den Dingen Namen geben. Die Begriffsschöpfung ist willkürlich. Es gibt keine den Dingen innewohnenden Formen oder natürliche Arten, die Maßstab für die Begriffsbildung sind. Ebenso willkürlich ist das Handeln. Hobbes weist Willensfreiheit zurück. Er erkennt nur Handlungsfreiheit an. Damit ist gemeint, dass es keine Hindernisse gibt, das auszuführen, was man tun will. Der Wille selbst ist aber nicht frei in dem Sinne, dass Menschen frei sind, sich zu ihnen Gegebenem wie Sinneseindrücken, Begierden und Bedürfnissen zu positionieren und nach Gründen zu handeln. Der Wille ist zufälliges, grundloses Geschehen. So ist Hobbes zufolge auch der Fluss frei, seinen Lauf zu nehmen, sofern keine Hindernisse im Weg stehen. Hobbes' Nominalismus und Voluntarismus steht im Zusammenhang mit seinem Materialismus. Innerhalb des Materialismus gibt es keine rationalen Grundlagen für Denken und Handeln. Allerdings führt der Materialismus nicht automatisch zum Zientismus und dessen politischen Gebrauch, der im Totalitarismus endet. Hobbes ist das Gegenbeispiel. In seinem Werk gibt es keine Spur von Zientismus und durch angebliche Wissenschaft geleitete Politik. Er macht Wissenschaft nicht zur Norm für gesellschaftliches und politisches Handeln. Es besteht für ihn keine andere Norm als diejenige, die willkürlich durch Macht gesetzt wird. Bei Hobbes bleibt nach dem Zerfall des geschlossenen Weltbildes des Mittelalters nur das Materielle, das keine Gründe und Normen enthält. Es bleibt dann im sozialen Handeln nur der unbeschränkte Machtgebrauch, den Hobbes in Form des Staatsvertrags, der einen Souverän einsetzt, zu rationalisieren versucht. Es gibt somit zwei Stränge, die vom Nominalismus und Voluntarismus zum Totalitarismus führen. Der eine Strang ist in Hobbes' politischer Philosophie vorgezeichnet. Der Souverän kann unbeschränkt regulieren. Was er als Recht setzt und durchsetzt, ist Recht. Das ist der Weg, der zum realpolitischen Unterbau des totalitären Staates führt. Unter dem Vorwand, immer weiterreichenden Schutz vor allen möglichen Gefahren und Lebensrisiken zu gewähren, weitet der Staat seine Regulierung unbegrenzt aus bis in die Privatsphäre hinein und endet im Wohlfahrtstotalitarismus, der Zwangsbetreuung von der Wiege bis zum Sterbebett. Der andere Strang besteht darin, die neuzeitliche Wissenschaft an die Stelle eines geschlossenen Weltbildes zu setzen und als diesseitigen materiellen Religionsersatz zu verwenden. Das ist der Weg, der zum ideologischen Überbau des totalitären Staates in Form der Ideologien des politischen Zientismus führt. Auch dieser Weg beruht auf Nominalismus und Voluntarismus, weil die neuzeitliche Naturwissenschaft keine Normen liefern kann. Sie basiert vielmehr auf der strikten Trennung zwischen Tatsachen und Normen. Beiden Wegen ist gemeinsam, die Menschen als bloße Objekte anzusehen, deren Bahnen durch die Staatsorgane gesteuert werden können und sollen. Hobbes' Materialismus ist nicht Ausdruck des wissenschaftlichen Realismus. Er ist Folge des Zerfalls des geschlossenen Weltbildes der aristotelisch-thomistischen Philosophie im späten Mittelalter mit Nominalismus und Voluntarismus. Der wissenschaftliche Realismus der neuzeitlichen Naturwissenschaft setzt die Anerkennung natürlicher Eigenschaften und Arten voraus, die der Maßstab für die wissenschaftliche Begriffs- und Theoriebildung sind, auch wenn diese natürlichen Eigenschaften und Arten im Gegensatz zu den platonischen Ideen und den aristotelischen Formen keine normativen Vorgaben enthalten. Der wissenschaftliche Realismus ist mit dem Nominalismus unvereinbar. Das Projekt der Moderne ist es, etwas Neues zu schaffen jenseits der spätmittelalterlichen Dichotomie von geschlossenem Weltbild einerseits und Nominalismus und Voluntarismus andererseits. Hobbes ist in diesem Sinne kein Moderner. Er zeigt lediglich die Folgen des säkularisierten Nominalismus und Voluntarismus auf. Descartes hingegen legt den Grundstein für das Projekt der Moderne. Wissenschaftlicher Realismus mit der neuzeitlichen Naturwissenschaft und deren strikter Trennung zwischen Tatsachen und Normen bei gleichzeitiger Anerkennung natürlicher Eigenschaften und Arten. Begründung der menschlichen Freiheit aus den unbezweifelbaren Bedingungen der Möglichkeit des Denkens heraus durch ein transzendentales Argument. Kant weitet dieses Argument dann dahingehend aus, dass eine Person zu sein einen normativen Status darstellt, mit der Pflicht für jede Person, jede andere Person immer als Zweck an sich selbst anzuerkennen. Das und nicht Hobbes' Dilemma ist die Grundlage für die Rechtsordnung. Dennoch ist die Einschätzung richtig, dass Hobbes die Tradition des Liberalismus begründet, weil er den Staat, die politische Ordnung, von den Bürgern aus ableitet. Aber es ist ein fataler Fehler, dass der Liberalismus den Weg des zweiten Horns von Hobbes' Dilemma übernimmt. Hobbes' Argument für die Implementierung der Rechtsordnung als Staat mit zentralem Gewaltmonopol, sodass was auch immer die zentralstaatlichen Organe als Recht setzen und durchsetzen, als Recht gilt, ist Folge von Nominalismus und Voluntarismus. Der Liberalismus von Locke an bis heute mit den Versuchen, den Leviathan zu zähmen, setzt zu spät an. Der Fehler ist es, sich überhaupt auf Hobbes' Konzeption des Staates mit unbeschränkter Macht der Rechtsetzung, Durchsetzung und Rechtsprechung einzulassen. Die Versuche, diesen Staat einzudämmen, kommen dann zu spät. Der Punkt ist, dass Hobbes' Argument für diesen Staat gerade nicht spezifisch neuzeitlich ist, sondern das Projekt der Moderne verfehlt, indem es Ausdruck von Nominalismus und Voluntarismus ist. Die Erkenntnis dieses Fehlers scheint bei Kant auf. Kants Postulat des öffentlichen Rechts in den metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre von 1797 beinhaltet nur einen rechtlichen Zustand, in dem jedem sein Recht zuteil wird. Der rechtliche Zustand ist durch eine Rechtsordnung erreicht, mit Institutionen wie Richtern, die in konkreten Fällen Recht sprechen und durchsetzen. Daraus folgt aber kein Rechtsstaat mit zentralem Gewaltmonopol in Form legislativer, exekutiver und judikativer Gewalt. Leider ist das nur ein kurzer Lichtblick. Der Liberalismus im 19. Jahrhundert potenziert diesen Fehler mit dem Aufbau zentral von oben gesteuerter Staaten, aus denen dann der Wohlfahrts- und Kriegsstaat hervorgeht. Wie aber lässt sich Hobbes' Dilemma vermeiden? Hobbes erkennt das Naturrecht an. Er ist jedoch der Auffassung, dass das Naturrecht in Abwesenheit eines rechtlich unbeschränkten Staates wirkungslos ist, weil jeder das Naturrecht nach seinem Ermessen auslegt. Damit läuft das Naturrecht auf ein Recht aller auf alles hinaus. Insbesondere bestehen Hobbes zufolge somit keine vorstaatlichen Eigentumsrechte. Jeder kann das Naturrecht so hinbiegen, dass jeder ein Eigentumsrecht an beliebigen beanspruchen kann. Deshalb muss der Staat Recht und insbesondere Eigentumsrechte zuteilen. Der Nominalismus und der Voluntarismus kommen mithin darin zum Ausdruck, dass Hobbes Recht ohne eine Instanz, die das Recht für alle verbindlich festsetzt und durchsetzt, für inhaltsleer hält. Der Nominalismus läuft darauf hinaus, dass alle ein Recht an allem beanspruchen können. Der Voluntarismus besteht dann darin, eine Instanz, den Souverän, einzusetzen, die gemäß ihrem Ermessen das Monopol von Rechtsetzung, Durchsetzung und Rechtsprechung auf einem Gebiet ausübt und dadurch Rechtsfrieden schaffen soll. Normativ besteht jedoch nie ein rechtsloser Zustand. Indem Menschen denken und handeln und somit Vernunft gebrauchen, sind sie rechenschaftspflichtig. Der Gedanke, dass es einen Zustand denkender und handelnder Menschen geben könnte, der normativ ein rechtsloser Zustand ist, ergibt keinen Sinn. Indem Menschen Personen sind, haben sie als solche ohne weitere Bedingung einen normativen Status. Diesen Status drückt Kant in dem kategorischen Imperativ aus, gemäß dem jede Person verpflichtet ist, jede andere Person stets als Zweck an sich selbst und nie als bloßes Mittel zu einem Zweck zu behandeln. Das ist der Inhalt des Naturrechts. Es gibt keinen Ausgang der Menschen aus dem Naturzustand als rechtslosen Zustand in einen rechtlichen Zustand, weil die Idee eines rechtslosen Zustands denkender und handelnder Wesen in sich widersprüchlich ist. Der normative Status von Personen als Zweck an sich selbst und die daraus folgenden Rechte und Pflichten sind nicht umstritten. Sie sind in der Alltagsmoral implementiert, die jedem Menschen bewusst ist. Sie bilden den Kern aller Moralsysteme, einschließlich insbesondere der 10 Gebote in der jüdischen und der christlichen Religion. Sie sind mithin fest in der abendländischen Zivilisation verankert. Es kann im Einzelfall unterschiedliche Auffassungen darüber geben, ob das Recht von Menschen als Zweck an sich selbst behandelt zu werden, in einer konkreten Situation verletzt wurde. Aber daraus im Sinne von Nominalismus und Voluntarismus abzuleiten, dass das Naturrecht inhaltsleer ist, bis es durch die Organe eines Staates festgesetzt wird, wäre ebenso absurd, wie aus der Tatsache wissenschaftlicher Debatten schließen zu wollen, dass Wissenschaft inhaltsleer ist, bis durch die Organe eines Staates festgesetzt wird, was wissenschaftliche Erkenntnis ist und was dieses nicht ist. Das eine ist ebenso abwegig wie das andere. Im Recht geht es ebenso wie in der Wissenschaft um Erkenntnis. Im Recht ist Erkenntnis viel einfacher zu erlangen als in der Wissenschaft. Denn es geht nicht um Tatsachen in der Welt, zu denen wir in unseren Begriffen und Theorien immer nur einen beschränkten Zugang haben. Mit Kant gesprochen, wir können die Dinge nicht so betrachten, wie sie an sich selbst sind, sondern nur versuchen, so gut es geht, von der jeweiligen subjektiven Perspektive abzusehen und uns der regulativen Idee des Standpunkts von nirgendwo anzunähern. Im Recht geht es darum, was aus dem normativen Status einer Person als Zweck an sich selbst folgt. Dieser Status ist keine Tatsache in der Welt. Alles liegt hier offen vor Augen. Es geht daher nicht um einen Übergang von einem rechtslosen Zustand im Sinne eines Zustands, in dem Recht inhaltsleer ist, in einen rechtlichen Zustand, in dem eine Instanz Recht setzt. Recht kann nicht gesetzt werden. Keine Institution kann durch ein Verfahren Recht schaffen oder gar aus Unrecht Recht machen. Eine rechtsprechende und rechtdurchsetzende Instanz kann nur Streitfälle über Recht schlichten und Verstöße gegen das natürliche Recht ahnden. Eine solche Instanz übt eine praktische Autorität aus, in Form eines institutionalisierten Verfahrens zur Rechtsprechung. Sie übt aber keine kognitive Autorität darüber aus, was Recht ist und was nicht Recht ist. Kognitiv zählen keine Autoritäten, sondern nur Argumente. Kurz, es geht um eine Rechtsordnung. Wie Kant es in dem vorhin erwähnten Postulat des öffentlichen Rechts ausdrückt, es geht um einen rechtlichen Zustand, in dem jedem sein Recht zuteil wird. Der Schritt vom Naturrecht zur Rechtsordnung besteht somit in der Verpflichtung, in jedem Fall eines Konflikts das eigene Urteil darüber, was Recht ist, einer rechtsprechenden Instanz zu unterwerfen. Eine Rechtsordnung liegt dann und nur dann vor, wenn es für jeden Fall eines Konflikts darüber, was Recht ist, ein Verfahren und eine Instanz gibt, die für den entsprechenden Fall Recht spricht und durchsetzt. Das kann ein Pluralismus vielfältiger und dezentraler Verfahren sein, je nach Art und Kontext der betreffenden Konflikte. Rechtsstaat bedeutet hingegen, es gibt ein Verfahren und eine Instanz, die für alle Konflikte auf einem Territorium Recht setzt und durchsetzt. Das ist das Gewaltmonopol, das den Staat kennzeichnet. Der Schritt von Rechtsordnung zu Rechtsstaat bzw. die Gleichsetzung von beidem ist ein Fehlschluss, der auf nominalistischer und voluntaristischer Prämisse beruht. Die Idee der Rechtsordnung kennzeichnet den Liberalismus und nicht das Gewaltmonopol des Staates. Wie ausgeführt, geht Hobbes' Dilemma darauf zurück, dass, wie Hobbes es ausdrückt, der Mensch dasjenige Lebewesen ist, das auch bereits der zukünftige Hunger hungrig macht. Die Menschen streben danach, in der Gegenwart bereits sich die Mittel zur Sicherung ihrer zukünftigen Bedürfnisse anzueignen. In gewisser Weise ist dieses eine anthropologische Konstante, die damit aufkommt, dass die Menschen sesshaft geworden sind und dadurch die Möglichkeit haben, Vorsorge für die Befriedigung ihrer zukünftigen Bedürfnisse zu treffen. Dennoch ist Hobbes' Dilemma spezifisch neuzeitlich. Auch die Vorsorge für die Befriedigung zukünftiger Bedürfnisse kann kooperativ in Gemeinschaften erfolgen und tut dieses in der Regel. Es wird immer einige Trittbrettfahrer geben, die versuchen, andere zu übervorteilen und sich aus Gier oder Eitelkeit eine unbegrenzte Menge an Gütern zu sichern, die auch über die Befriedigung ihrer zukünftigen Bedürfnisse hinausgeht. Hobbes folgert daraus, dass alle anderen auch versuchen müssen, sich unbegrenzt viele Güter anzueignen, um gegen ihre machthungrigen Zeitgenossen zu bestehen. Für diese Schlussfolgerung ist jedoch eine weitere Prämisse erforderlich, die spezifisch neuzeitlich ist. Die prämoderne Gesellschaft ist auf der Basis persönlicher Bekanntschaft unter Verwandten und in kleinen Gemeinschaften organisiert. Trittbrettfahrer werden dadurch in Schach gehalten. Das ist in der modernen Gesellschaft nicht mehr so. Soziale Interaktionen bringen Menschen zusammen, die sich untereinander nicht kennen. Daraus ergibt sich ein Vertrauensproblem. Sind diese Menschen zuverlässige Partner für Interaktionen? Werden sie Verträge einhalten? Hobbes' Leviathan, der moderne Verfassungsstaat, ist als Lösung für dieses Vertrauens- und Koordinationsproblem gedacht. Er soll die Sicherheit gewährleisten, die für die Interaktion mit Menschen erforderlich ist, die einem nicht persönlich bekannt sind. Hieraus ergibt sich eine zweite Version von Hobbes' Dilemma. Das eine Horn des Dilemmas ist, dass aufgrund mangelnden Vertrauens nahezu keine Interaktionen mit Personen zustande kommen, mit denen man nicht irgendwie verwandt oder persönlich bekannt ist. Die Gesellschaft bleibt dann in Clanstrukturen verhaftet. Arbeitsteiliges Wirtschaften kann sich nur lokal begrenzt entwickeln. Das andere Horn des Dilemmas ist, eine zentrale Staatsgewalt zu errichten, deren Trägern man vertrauen muss, obwohl sie einem ebenfalls nicht persönlich bekannt sind und deren Macht viel größer ist als die Macht einzelner Vertragspartner, zu denen keine persönliche Beziehung besteht. Aus diesem Grunde ist der Leviathan keine Lösung für das Problem mangelnden Vertrauens, ebenso wenig wie er eine Lösung für das Sicherheitsproblem generell ist. Es gibt einen technologischen Ausweg aus dieser Form von Hobbes' Dilemma. Der Ausweg besteht nicht in Institutionen, die einzelne Menschen mit Macht ausstatten, sondern in dem Einsatz von Technologie, die uns heute zur Verfügung steht. Betrachten wir eine Internetplattform wie zum Beispiel eBay. Soziale Interaktionen, der Austausch von Waren und Dienstleistungen, finden über diese Plattform zwischen Fremden auf der ganzen Welt statt. Vertrauen entsteht durch ein System transparenter Bewertungen der Transaktionen durch alle Vertragsparteien. So ist für alle Nutzer ersichtlich, wer ein zuverlässiger Transaktionspartner ist und wer Abstriche bei der Zuverlässigkeitsbewertung hat. Eine eher niedrige Bewertung hat zur Folge, dass man Schwierigkeiten haben wird, Transaktionspartner zu finden oder dass man Waren und Dienstleistungen nur zu einem niedrigeren Preis verkaufen kann. Dafür ist keine zentrale Behörde erforderlich. Es genügt eine Internetplattform, welche die Bewertungen registriert und allen Nutzern zugänglich macht. Die überwiegende Mehrheit der Transaktionen verläuft auf dieser Grundlage reibungslos. Die Gefahr negativer Bewertungen ist ein wirksames Instrument, das geeignet ist, Vertragsverletzungen zu verhindern. Dennoch kann es zu Konflikten kommen. Aber es ist kein Staat erforderlich, um Konflikte beizulegen. Es genügt, dass die Betreiber der Plattform im Voraus unabhängige Mediatoren oder Richter beauftragen, die Streitfälle anzuhören und zu schlichten, sowie einen Sicherheitsdienst beauftragen, der deren Urteile durch Androhung und gegebenenfalls Anwendung von Zwang durchsetzt. Die Kosten für diesen Schutz sind in den Transaktionsgebühren enthalten. Jeder Teilnehmer erklärt sich mit der Annahme der Geschäftsbedingungen der Plattform damit einverstanden. Ein im Voraus festgelegtes Verfahren zur Beilegung potenzieller Konflikte mitsamt den vorgesehenen Sanktionen zu respektieren. Somit haben private Plattformen die Möglichkeit, Rechtssicherheit für die von ihnen durchgeführten Transaktionen weltweit zu gewährleisten, ohne dass ein staatliches Gewaltmonopol erforderlich ist. Private Plattformen wie eBay sind jedoch zentral betrieben, auch wenn sie kein Monopol wie der Staat haben. Nichtsdestoweniger können die Betreiber grundsätzlich jederzeit in alle Transaktionen eingreifen, Nutzer sperren, deren Bewertungen ändern und so weiter. Insbesondere können sie infolgedessen von staatlichen oder anderen Stellen unter Druck gesetzt werden, solches zu tun. Da sie jedoch kein Monopol haben, stehen sie im Wettbewerb mit anderen Plattformen oder Diensten, die gegebenenfalls von anderen Ländern oder Kontinenten aus betrieben werden können. Sie müssen die Konsequenzen solcher Eingriffe tragen, was zu Misstrauen bei den Kunden, einem schlechten Ruf und damit zu Kunden- und Umsatzverlusten führen kann. Auch für diese Schwachstelle gibt es inzwischen eine technologische Lösung. Blockchain-Technologie ist in der Lage, zentrale Stellen zu ersetzen, unabhängig davon, ob diese von einem Staat oder von privaten Unternehmen betrieben werden. Die Blockchain-Technologie ermöglicht die effiziente und sichere Zertifizierung und Übertragung von Eigentumsrechten an beliebigen Gütern, Rohstoffen, Edelmetallen, Industriegütern, Gebrauchsgegenständen, Immobilien, Kunstwerken und so weiter, indem diese Güter in Form von fungiblen oder nicht fungiblen, also einzigartigen Tokens zertifiziert werden. Dazu ist keine zentrale Stelle erforderlich, der man vertrauen muss. Die Blockchain selbst ist vertrauenswürdig. Keine einzelne Person oder Personengruppe, die diese Technologie nutzt, kann sie manipulieren. Genauer gesagt, je länger eine Blockchain ist, desto schwieriger wird es, sie zu manipulieren. Größe schafft also Vertrauenswürdigkeit. Gegenseitige Bewertungen der Teilnehmer an Interaktionen über die Blockchain-Technologie könnten auch über sogenannte Smart Contracts erfolgen, ohne dass eine zentrale Stelle erforderlich ist. Kurz und zugespitzt gesagt, dezentrale technologische Lösungen machen den Leviathan überflüssig. Sie schaffen Rechtssicherheit für Transaktionen zwischen Personen, die miteinander nicht vertraut sind und irgendwo auf der Welt lokalisiert sein können. Hobbes ist sich dessen bewusst, dass nahezu alle Staaten durch Gewaltanwendung entstanden sind. Er plädiert dafür, die jeweils bestehende Staatsgewalt anzuerkennen. Denn die bestehende Staatsgewalt zu beseitigen, würde im Bürgerkrieg enden, nämlich in der realen Gefahr unkontrollierter Gewaltanwendung. Auch wenn man Hobbes nachträgliche Rationalisierung und Legitimation der Staatsgewalt durch das Argument für den fiktiven Staatsvertrag nicht für stichhaltig hält, ist diese Gefahr nicht von der Hand zu weisen. Damit ergibt sich eine dritte Version von Hobbes' Dilemma. Das eine Horn ist, dass nahezu alle Staaten in illegitimer Weise durch Gewaltanwendung entstanden sind. Das andere Horn ist, dass man die bestehenden Staaten nicht einfach beseitigen kann, ohne in die Gefahr unkontrollierter Gewaltanwendung hineinzulaufen. Der Ausweg aus diesem Dilemma besteht nicht in den unzulänglichen Versuchen, den Leviathan zu zähmen. Er besteht darin, sein Monopol zu zerstören, indem man Ausweichmöglichkeiten schafft. Das zentralstaatliche Gewaltmonopol kann man sogar innerhalb der bestehenden Staaten auflösen. Man muss dafür nur das Kernprinzip eines föderalen Staatsaufbaus in Kraft setzen. Das Recht der unteren Ebenen steht über dem Recht der oberen Ebenen. Also nicht Bundesrecht bricht Landes- und Gemeinderecht, sondern umgekehrt. Gemeinderecht bricht Landes- und Bundesrecht sowie das Recht multinationaler Zusammenschlüsse und Organisationen. Die jeweils untere Ebene delegiert das, da sie selbst nicht sinnvoll regeln kann, an jeweils höhere Ebenen, ohne dabei aber ihr Recht aufzugeben. Das schließt im Extremfall das Sezessionsrecht ein, wenn die Regulierungen des Bundesstaats für eine Gemeinde oder ein Land unzumutbar werden. Dann gibt es Ausweichmöglichkeiten. Wer mit dem Recht einer Gemeinde nicht zufrieden ist, kann in andere Gemeinden ausweichen. Ausweichmöglichkeiten sind das einzige wirksame Mittel, um Macht zu begrenzen. Allerdings ist dieses nur ein erster Schritt. Der zweite, wichtigere Schritt besteht darin, sich vor Augen zu führen, dass Recht nicht gesetzt werden kann. Keine Instanz kann Recht schaffen. Recht ist Naturrecht. Statt einer gesetzesgebenden Gewalt ist daher nur eine rechtsprechende Gewalt in Form von Richtern erforderlich, die lediglich tätig werden, wenn sie angerufen werden und deren Urteile dann das begründen, was man im Englischen das Common Law nennt. Das Gesetz, das sich von unten entwickelt und fortentwickelt, statt von oben festgesetzt zu werden. Um wirksam zu sein, muss die rechtsprechende Gewalt mit einer ausführenden Gewalt verbunden sein, die deren Urteile durchsetzt, aber eben nur insofern tätig wird, als sie dadurch durch rechtskräftige Urteile der rechtsprechenden Gewalt ermächtigt ist. Der dritte Schritt besteht darin, eine Herrschaft der Richter zu verhindern. Richter werden bestellt und abbestellt von denen, die ihre Dienste in Anspruch nehmen. Wiederum ist Pluralismus die Lösung. Nicht eine rechtsprechende Gewalt auf einem Gebiet für alles, sondern verschiedene rechtsprechende Gewalten je nach Fällen, um auf das Beispiel von eben zurückzukommen. Transaktionen über Plattformen wie eBay oder dezentral über eine Blockchain beinhalten eine Regulierung für Konflikte, die in diesen Transaktionen auftreten und die auch keiner anderen rechtsprechenden Gewalt unterliegen, also keiner Gemeinde, keinem Zentralstaat und keiner internationalen Organisation. Delikte gegen Sachen unterliegen wiederum einer anderen rechtsprechenden Gewalt als Übergriffe auf die körperliche Unversehrtheit von Personen und so weiter. Der entscheidende dieser Schritte ist der zweite, die Anerkennung dessen, dass Recht Naturrecht ist und nicht gesetzt werden kann. Alles Weitere ist eine praktische Frage der Organisation. Deren Lösung hängt von den jeweiligen kulturellen und geografischen Umständen ab. Hobbes' Dilemma stellt sich nur unter der Prämisse von Nominalismus und Voluntarismus. Unter dieser Prämisse kommt eine Rechtsordnung gar nicht in den Blick, sondern nur der Leviathan, das zentralstaatliche Monopol einer Zwangsgewalt, bei der alles, was diese Gewalt als Recht setzt und durchsetzt, Recht ist. Der politische Liberalismus setzt zu spät an, wenn er den Leviathan zähmen will und damit der Illusion des Republikanismus erliegt. Nämlich der Illusion, der Leviathan mit zentralstaatlichem Gewaltmonopol könne ein stabiler Rechtsstaat sein, statt den Menschen ihre Rechte zu nehmen. Menschen sind Personen und haben als diese eine Würde, nämlich einen normativen Status als Zweck an sich selbst. Das ist die Grundlage unserer Zivilisation und ihrer weltweiten Ausstrahlung. Das Projekt der Moderne ist es, auf dieser Grundlage einen rechtlichen Zustand als Rechtsordnung zu schaffen. Das ist die Herrschaft des Rechts, Rule of Law im Englischen, dezentral und pluralistisch verwirklicht, statt die Herrschaft der Träger eines zentralen Monopols staatlicher Zwangsgewalt. Dieses Projekt können wir mit den Menschen, wie sie sind, realisieren, wenn wir die Irrlehren von Nominalismus und Voluntarismus und deren Folgen hinter uns lassen.
In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hörten Sie den Essay Thomas Hobbes, der Leviathan und die politische Philosophie der Neuzeit von Professor Michael Esfeld. Auch diese Sendung ist auf unserer Webseite kontrafunk.radio als Podcast verfügbar.